Liebe Freunde, treffen sich zwei auf der Straße. Sagt der eine Tag, Paul, du siehst ja so gesund aus, machst du krank? Seine 6 Wochen Kasse machen, das gehört heute zum guten Ton in manchen Kreisen. Zum Beispiel bei den Gartenbesitzern. Im Frühjahr der Mann fürs Umgraben, im Herbst dann die Frau fürs Einkochen. Ich rede heute nicht von solchen, die krank machen, sondern von solchen, die krank sind. Wer krank ist, der soll zum Arzt gehen. Das machen wir normalerweise ja auch. Das ist nicht normal, wenn jemand im Krankheitsfalle nicht zum Arzt geht und sich darauf verlässt, dass der liebe Gott ihn schon wieder gesund machen wird. Das ist kein Zeichen von Gottvertrauen, das ist ein Zeichen von Dummheit. Ich möchte von vornherein betonen, ein Christ, der krank wird, hat sich zum Arzt zu scheren. Und wir wollen dankbar sein, dass es Ärzte und Krankenhäuser gibt. Und wir sollten als Christen wissen, dass Gott durch die Medizin und die Ärzte an uns handelt. Im Übrigen sind ja die Krankenhäuser erst eine Erfindung des Christentums. Bis Jesus in die Welt kam, gab es sowas überhaupt nicht. Zuchthäuser, Wirtshäuser und Freudenhäuser, die haben die Menschen sehr zeitig erfunden. Aber bis es zur Erfindung von Krankenhäusern kam, da hat es sehr lange gedauert, nämlich genauso lange, bis Jesus in diese Welt kam mit seiner Botschaft von der Nächstenliebe. Bis dahin blieben die Kranken sich selber überlassen. Wen es erwischte, der hat eben Pech gehabt. Muss verrecken, muss betteln. So ist das bis heute noch in den meisten Ländern der dritten Welt. Und wenn es heute dort ein Gesundheitswesen gibt, dann liegt das daran, dass die Christen, die christlichen Missionare es dort aufgebaut haben. Ich nenne bloß mal ein paar Beispiele. Die ersten medizinischen Einrichtungen in Afrika, in Madagaskar, in Japan, die erste Augenklinik in China, das erste Kinderkrankenhaus in Indien, die erste Röntgenanlage im Fernen Osten in Korea, das haben alles christliche Missionare aufgebaut. Und das alles kommt daher, weil Jesus seinen Jüngern gesagt hat, macht Kranke gesund. Eines Tages gehen zwei seiner Jünger, der Petrus und Johannes, in den Tempel, um zu beten. Da steht in der Apostelgeschichte Kapitel 3 die Geschichte. Und der Tempel, der hat eine Türe, die heißt die Schöne. Und vor dieser schönen Türe, da sitzt ein hässlicher Mensch, ein Mann, der dort bettelt. Der ist krank, der wird jeden Tag dahin gehuckt. Er darf nicht durch die schöne Türe reingehen, weil das verboten ist, da dürfen nur Gesunde durchgehen. Und so sitzt er eben vorm Tempel, lungert darum, bettelt die Gesunden an. Der ist von Geburt an gelähmt. Es ist also ein sogenannter hoffnungsloser Fall. Der selber hat sich mit seiner Krankheit abgefunden, seine Umwelt ganz genauso. Der stiert bloß noch vor sich hin, hält die Mütze vor, hofft, dass einer ein paar Pfennige reinschmeißt. Genauso machen wir es hier oft auch, wenn wir krank sind. Wir nehmen die Krankheit hin, wir hocken da und nehmen jede Tablette und jede Medizin, die man uns gibt. Ich betone nochmals, das ist in Ordnung, wenn wir Medizin nehmen, aber das ist noch nicht alles, was ein Christ tun kann, wenn er krank ist. Die Apostel, die an dem Mann vorbeigehen, die tun noch was ganz anderes. Es heißt hier, dass die beiden in den Tempel gehen, um zu beten. Und Menschen, die beten, das sind welche, die mit Gott in Verbindung sind. Das heißt, mit der größten Kraft- und Energiequelle, die es gibt. Wer betet, erhält von Gott Kräfte, die er weitergeben kann an andere. Beter sind Menschen, die aus der Verbindung mit Gott heraus befähigt sind, große Dinge zu tun. Und es sind Menschen, die die Probleme ihrer Mitmenschen sehen. Wenn du betest, heißt das nicht, du kannst deine Augen zuklappen und in den Himmel gucken und dich sozusagen über die Probleme der Welt erheben. Sondern wenn du betest, da fängst du an, die Welt und dich und deine Mitmenschen sozusagen mit Gottes Augen zu sehen. Dann öffnet dir Gott die Augen für die Probleme deiner Mitmenschen. Tausende und Hunderttausende latschen an diesem kranken Mann vorbei. Mancher schmeißt ein paar Pfennige rein. sagt, armes Schwein, soll er auch was haben. Aber die meisten übersehen ihn. Die beiden Apostel übersehen den Mann nicht, sondern sie sehen ihn. Und sie sagen zu ihm, sieh uns an. Sie zwingen ihn aus seiner Lethargie aufzuwachen. Sie reißen ihn aus seiner Resignation heraus. Seit Jahren hat das keiner von ihm verlangt, dass mal einer in seine Augen sehen möchte. Die meisten Menschen wagen es ja nicht, der Krankheit in die Augen zu blicken. Am besten, man hat nichts gesehen. Und da kommen nun zwei und sagen, guck uns mal in die Augen, sieh uns an. Er richtet den Kopf hoch, er sieht sie an und denkt sich, jetzt gibt es nicht bösen Pfennig. So wie die beiden aussehen, die schmeißen mindestens eine Westmark. Und da sagt der eine, der Petrus, wie der Mann ihn so erwartungsvoll ansieht, Silber und Gold habe ich nicht. Und da ist der Kranke sofort sauer. Ich habe das ähnlich erlebt im Sommer, da war ich in der CSSR, im Freundesland, wie man so sagt, und geht da in Prag ins Hotel und möchte ein Zimmer. Und der Hotelmensch taxiert sich und sagt sich, also wie der aussieht, das gibt mindestens Dollar oder Westgeld. Und dann sage ich zu dem, Dollars und Westgeld habe ich nicht. Und schon ist er sauer und sagt, also das tut mir leid, Budget, aber so gern wir es täten, und das Hotel ist überfüllt und ausgebucht und kein Zimmer frei. Eine Minute später kommt so ein Bundesbürger, legt einen 20-Markschein West auf die Theke. Und dieses Geld befähigt diesen Portier sofort eine Lücke im Buch zu entdecken und da ist auch ein Zimmer frei und bitte schön, Sie können einziehen und so. Also das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ich wollte nur sagen, das ist heute so wie früher auch schon. Mit der falschen Währung in der Hand bist du für niemand interessant. Das geht immer weiter. Erst wenn die Devisen fließen, bist du wieder zu genießen. Als der Petrus sagt, Gold und Silber habe ich nicht, da verliert der Mann sofort an der ganzen Geschichte das Interesse. Und da fährt der Petrus fort und sagt, aber was ich habe, das gebe ich dir. Nun wird der Mann sich denken, was wollen mir diese zwei armen Kirchenmäuse schon geben, wenn sie kein Westgeld haben? Was soll dabei rauskommen? Vielleicht denkt er auch, die wollen ihn bloß veralbern oder mit einem frommen Sprüchlein abspeisen. So nach dem Motto, lieber Bruder, Gott hat dir die Krankheit geschickt, damit sie dir zum Segen wird. Du musst dein Schicksal annehmen, aus Gottes Hand. So reden wir oft, wir Christen, und denken, das ist christlich, aber Christus selber hat nie so geredet. Wir haben uns ja viele Theorien ausgedacht über den Sinn der Krankheit und Sinn des Leidens, über den Segen der Krankheit. Nirgendwo im Neuen Testament steht auch nur ein Wort davon, vom Segen der Krankheit. Nicht ein einziges Mal hat Jesus zu einem Kranken gesagt, sei Gott dankbar, dass er dir diese Krankheit geschickt hat, sie ist ein Segen für dich. Das hat er nie gesagt. Sondern Jesus hat jedes Mal, wenn er der Krankheit begegnet ist, zugegriffen, zugepackt. Er hat geheilt. Er hat nie so wie wir resigniert und vor der Krankheit kapituliert, sondern er hat sie angegriffen, weil er wusste, die Krankheit kommt nicht von Gott, sondern sie kommt vom Teufel. Von dem, der Gottes heile, gesunde Welt kaputt macht. Die Bibel sagt, die letzte Ursache der Krankheit ist die Sünde. Die Bibel sagt nicht, dass zwischen einer Sünde und einer Krankheit immer ein unmittelbarer Zusammenhang bestehen muss. Gleich gar nicht für uns sichtbar. Aber sie nennt auch Fälle, wo es einen unmittelbaren Zusammenhang gibt zwischen Sünde und Krankheit. Und das wissen ja heute auch viele Mediziner und Psychologen. Eine konkrete Krankheit, vom Magengeschwür bis zur Depression, die kann als Ursache eine konkrete Sünde, vom Neid bis zum Ehebruch haben. Was aber viele Mediziner und Psychologen nicht wissen, das ist Folgendes. Ein Mensch, der an einer Krankheit leidet, deren Ursache eine konkrete Sünde ist, der kann bloß gesund werden, wenn er die Sünde bekennt, wenn er sie sich vergeben lässt. Durch Tabletten kommt man nicht zum Frieden. Ich behaupte nicht, dass jeder Kranke schuld an seiner eigenen Krankheit wäre. Ich behaupte auch nicht, dass jeder Kranke bloß beten und glauben müsste und dann würde er schon gesund werden. Aber ich behaupte, viele Menschen könnten gesund sein und könnten sich monatelang Aufenthalt in Krankenhäusern und psychiatrischen Einrichtungen ersparen, wenn sie ihre Schuld bekennen und das Angebot von Gottes Vergebung annehmen würden. Und viele Menschen brauchten gar nicht erst krank zu werden, wenn sie nämlich anfangen würden, nach Gottes Willen zu leben. Jesus hat uns das Gebet gelehrt, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Im Himmel, in Gottes Reich, da gibt es keine Krankheit und kein Tod und kein Leiden. Und überall dort, wo Christus hingekommen ist, da kam das Reich Gottes zu den Menschen, und zwar in der Form, dass er die Krankheit angriff. Gesundheit, das ist das Zeichen von Gottes Reich. Gesundheit ist Gottes Wille und nicht die Krankheit. Jesus sah in der Krankheit das Wirken des Feindes, und es heißt in der Bibel, Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Und deshalb, da hat er den Jüngern, so steht es im Matthäusevangelium 10, hat er gesagt, geht hin und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und jetzt geht's weiter. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt böse Geister aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Diese Sätze, diesen Befehl, diese Dienstanweisung Gottes, das haben die Apostel im Ohr gehabt, als sie an dem gelähmten Mann vorbeikommen. Und sie tun weiter gar nichts, als im Gehorsam gegen das, was Jesus gesagt hat, zu handeln. Der Petrus, der sagt zu dem Kranken im Namen Jesu Christi, steh auf und wandle. Und er steht auf und läuft und geht. Und geht mit den Aposteln zusammen durch die schöne Türe, zum ersten Mal in seinem Leben durch diese Türe hinein in den Tempel, um Gott zu danken. Klammer auf, wo bist du hingegangen nach deiner letzten Krankheit als erstes? Klammer zu. Ich habe in einer kirchlichen Zeitschrift, die heißt Die Kirche, da habe ich gelesen, da hat einer über diesen Bibeltext etwas geschrieben. Das möchte ich mal vorlesen. Uns Menschen des 20. Jahrhunderts fällt es schwer, sogenannte Wundergeschichten in der Bibel für wahr zu halten. Auch der Hinweis des Petrus, sie hätten diese außergewöhnliche Tat nicht aus eigener Kraft getan, sondern im Namen Jesu, hilft uns wenig. Der moderne Mensch kann nicht glauben, was er nicht versteht. Verstehen kann er nur das, wovon ihm Ursache und Wirkung bekannt und einsichtig ist. Das ist hier nicht möglich, denn es gibt für uns heute keine vergleichbaren Ereignisse zu der damals so beschriebenen Heilung. Das ist doch wirklich tragisch, dass heutzutage in kirchlichen Zeitschriften Leute schreiben, die von unserer Wirklichkeit keine Ahnung haben. Von wegen, es gibt heute keine vergleichbaren Dinge. In unserer Zeit, in unserem Land, in unserer Stadt passieren die gleichen Dinge, die damals zur Zeit des Neuen Testamentes passiert sind, nämlich deswegen, weil Jesus heute derselbe ist wie damals auch. Das muss mal um der Wahrheit und um der Ehre Gottes willen gesagt werden. Das ist einfach nicht wahr, was dieser Schreiberling hier schreibt, dass es heute keine vergleichbaren Ereignisse gäbe. Und wenn er dann sogar schreibt, wenn jemand aus Treue zur wörtlichen Aussage der Bibel in gespielter Naivität am Berichteten nach dem Grundsatz festhält, Gott kann alles, dann wäre das ein Irrweg. Da kann ich nur sagen, ganz im Gegenteil. Der Irrweg der Kirche besteht ja gerade darin, dass sie die Aussagen der Bibel nicht mehr wörtlich nimmt. Denn es steht ja in der Bibel, Lukas 1, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und das kann auch so ein Schreiberling, der in der Kirche schreibt, nicht aus der Bibel rauswischen. Die Krankheit der Kirche besteht ja gerade darin, dass sie die klaren Befehle von Jesus nicht mehr ernst nimmt. Nicht wörtlich nimmt, denn der Befehl von Jesus macht Kranke gesund, steht Matthäus Evangelium Kapitel 10, Vers 8. Aber weil wir Jesus nicht beim Wort nehmen, da sind wir schwach. Und weil wir zweifeln, da haben wir keine Vollmacht. Weil wir es ihm nicht zutrauen, weil wir nicht gehorchen, da sind wir ohne Heil und ohne Heilung. Der Wochenspruch dieser Woche heißt, heile du mich, Herr, dann bin ich heil. Hilf du mir, dann ist mir geholfen. Ich denke, bevor wir die Berichte des Neuen Testamentes als fromme Märchen abtun, bevor wir vor den Krankheiten resignieren, da sollten wir erstmal die Möglichkeiten in Anspruch nehmen, die Jesus uns gibt. Und er gibt uns ja einige. Ich betone nochmal, die erste Möglichkeit ist der ganz normale Weg, dass wir zum Arzt gehen. Die zweite Möglichkeit ist das, was unser Text hier beschreibt. Dass ein Mensch in der Vollmacht von Jesus der Krankheit gebietet. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Im Jakobusbrief, im Kapitel 5, da steht Folgendes geschrieben. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, damit sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er hat Sünden getan, wird ihm vergeben werden. Bekenne einer dem anderen seine Sünden und betet füreinander, damit ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Es gibt viele Christen, die wissen gar nicht, dass sowas in der Bibel steht. Oder sie glauben es nicht. Oder sie richten sich nicht danach. Sie handeln nicht danach. Vielleicht deswegen, weil sie das nicht verstehen, zum Beispiel mit dem Ölsalben. Ich verstehe das auch nicht so richtig, aber das ist ja ganz egal. Verstehst du vielleicht, was das für Zeugs ist, was dir der Onkel Doktor so verschreibt? Nimmst du vielleicht eine Medizin erst dann, wenn dir der Arzt genau erklärt hat, woraus sie sich chemisch zusammensetzt und wie, was und wozu? Das machst du auch nicht. Im Gegenteil. Dir kann doch der Arzt verschreiben und die buckelige Verwandtschaft empfehlen, was sie will. Wenn du krank bist, frisst du doch alles. Warum willst du denn nicht mal dieses Rezept versuchen, was dir Gott anbietet? Ich sage das jetzt zum vierten Mal. Es ist der normale Weg, dass man zum Arzt geht. Oder wenn man eben nicht gehen kann, dass man den Arzt zu sich ruft. Aber warum willst du nicht mal das machen, was hier steht, dass du die Ältesten der Gemeinde zu dir rufst? Wenn du ein Gotteskind bist und in einer Gemeinde lebst, da wirst du ja wenigstens ein paar Christen kennen, von denen du den Eindruck hast, das sind gestandene Leute. Die können beten. Die kannst du doch mal an dein Krankenbett rufen lassen. Und selbst wenn du diese Möglichkeit von Jakobus 5 nicht in Anspruch nimmst, und selbst wenn keiner greifbar ist, der die Gabe der Krankenheilung hat, dann könnt ihr alle wenigstens eins machen. Ihr könnt beten. Für euch und für andere Kranke. Nimm doch nicht jede Krankheit so hin wie ein Heide. Sondern geh davon aus, dass du ein Kind Gottes bist. Und dass Gott dein Vater ist, der dich lieb hat und der dir gute Gaben geben möchte. Eine der besten Gaben von Gott, die es gibt, ist die Gesundheit. Und deswegen ist das Gebet um Gesundheit ganz normal. Du bist mit Gottes Willen in Einklang, wenn du um Gesundheit bittest. Jesus hat nicht nur deine Sünden ans Kreuz getragen. Er hat, so steht Matthäus 8, auch deine Krankheit ans Kreuz geschleppt. Jesus machte alle Kranken gesund, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja. Der da spricht, fürwahr, er hat unsere Schwachheit auf sich genommen und unsere Krankheit hat er getragen. Fürwahr, davon musst du ausgehen. Das ist für mich wahr, dass du, Jesus, meine Krankheit getragen hast. Deswegen lehne ich die ab, die gebe ich dir. So sollten wir beten, so sollten wir Gott daran erinnern, dass wir auf seine Liebe öffnen, mit seiner Liebe rechnen. Nun wissen wir ja alle, dass nicht jedes unserer Gebete um Gesundheit so erhört wird, wie wir uns das wünschen. Aber das ist ja nun kein Grund, Gott zu misstrauen. Oder etwa zu sagen, Gott will nicht, dass ich gesund werde. Oder zu sagen, Gott gibt's gar nicht. Wenn bei dir zu Hause eine Lampe nicht brennt, da weißt du doch ganz genau, es liegt nicht am Elektrizitätswerk, sondern es liegt an dir, an deiner Leitung, deiner Birne oder an irgendwas bei dir im Hause. Edison, der Erfinder der Glühbirne, der hat einen Draht gesucht, den der elektrische Strom zum Leuchten bringen kann. Und das hat er hunderte Male versucht und das hat immer nicht geklappt. Und da hat er niemals gesagt, die Elektrizität, die ist überhaupt nicht da. Die will mein Draht nicht zum Leuchten bringen. Da hat er auch nicht gesagt, das ist ein Gerücht, dass es Elektrizitätswerk gibt, das existiert gar nicht. Dieser Mann wusste, die Elektrizität ist da. Und da hat er sich gesagt, wenn es bei dem ersten Versuch nicht klappt und mit dem Draht, dann muss ich einen neuen Versuch machen mit einem anderen Draht. Ich muss mich den Bedingungen dieser Elektrizität immer besser anpassen. Und da hat er weiter experimentiert. Und nach 6000 Versuchen, da klimmte der erste Draht auf und da war die Glühbirne erfunden. Das ist Glaube. Wie oft hast du zu Gott gebetet, als du krank warst? 2, 3 Mal, 4 Mal, 5 Mal. 6000 Versuche hat dieser Mann gemacht. Weil er genau wusste, die Kraft, die den toten Draht zum Leuchten bringen kann, die ist da. Vielleicht musst du auch immer wieder einen neuen Versuch starten. Du musst vielleicht bei dir den Fehler suchen und deine Einstellung zu Gott, zum Geld, zum Mitmenschen verändern. Aber du kannst unter allen Umständen davon ausgehen, Gottes Kraft ist da, Jesus ist da. Und es ist Gottes ausdrücklicher Wille, dass seine Kraft in dir wirkt und durch dich wirkt. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, nach der Schrift, von dessen Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Von dessen Leibe. Das heißt, das ist eine körperliche Angelegenheit. Das ist zum Beispiel der Grund, warum die Handauflegung eine so große Hilfe sein kann. Jeder von euch kann für Kranke beten, aber auch Kranken die Hände auflegen. Das machen wir instinktiv sowieso. Wenn ein Kind krank ist, da legt die Mutter dem Kind die Hand auf die Stirn. Das ist eine ganz selbstverständliche Handlung. Verbinde doch diese selbstverständliche Berührung mit einem Gebet und sprich dem Kranken laut oder leise Gottes Frieden zu. Sag, der Friede Jesus sei mit dir. Oder sag einfach den Namen von Jesus. Ich möchte mich besonders an alle unter euch wenden, die mit Kranken zu tun haben, aus Berufsgründen. Ihr im Gesundheitswesen arbeitet. Natürlich seid ihr dazu da, dass ihr den Schieber bringt und die Medizin. Das ist euer Beruf. Aber ihr seid auch von Gott dazu berufen, den Kranken, für den Kranken zu beten. Und für euch ist das doch ganz leicht, die täglichen körperlichen Berührungen dazu zu benutzen, dass ihr anderen Menschen die Kraft Gottes zusprecht. Das braucht der andere noch nicht mal zu hören und zu wissen. Da spielt gar keine Rolle, ob der andere gläubig oder ungläubig ist. Der Mann in unserer Geschichte, der war jedenfalls nicht gläubig. Der war kein Christ. Der hat noch nicht mal um Gesundheit gebeten, aber der hat sie bekommen, weil sie ihm im Namen Jesu zugesprochen worden ist. Und ich hoffe, du hast heute die Ermutigung mitbekommen, dich im Krankheitsfall an Gott zu wenden. Denn Gott sagt, so steht es im Alten Testament, im zweiten Buch Mose, ich bin der Herr, dein Arzt. Ich weiß, dass ich heute viele Fragen aufgerührt habe. Und wir haben ja auch hinterher Zeit, miteinander noch zu sprechen. Ich weiß, dass viele Fragen bleiben. Und ich weiß auch, dass das nicht alles ist, was zum Thema Krankheit zu sagen ist. Aber das musste auch mal gesagt werden. Nützt die Möglichkeiten, die Jesus euch gibt. Und findet euch nicht mit allen möglichen Krankheiten ab, als ob das unabänderliche Tatsachen wären. Es gibt für Jesus, den auferstandenen Herrn, keine unabänderlichen Tatsachen. Er hat sogar den Tod besiegt. Wenn du wirklich glaubst, dass Jesus auferstanden ist und den Tod besiegt hat, mein Lieber, dann kannst du ihm auch zutrauen, dass er mit deinem Schnupfen fertig wird. Amen.